Mir ist wohl in dem Herrn. Wie gut, dass wir so einen Herrn haben. Deswegen hätte ich das Thema heute auch am liebsten so ähnlich genannt. Wir haben einen richtig guten Führer. Aber das könnte leicht missverständlich werden. Manchmal ganz schnell in so einer rechten Ecke drin, wo man eigentlich nicht rein will. Deswegen habe ich es anders genannt. Die Quelle der Weisheit für schwere Zeiten. Obwohl, ich glaube, nur im Deutschen ist das Wort so richtig belastet. Als ich mir darüber nachgedacht habe, kam mir in den Sinn, ich habe schon ein paar Jahre jetzt her mal eine Freizeit, so eine Besichtigungsfreizeit durch die Toskana gemacht. Und da war selbstverständlich jede Stadt, die wir besichtigt haben, dass ein Guide dazu kam. Übersetzt heißt das nichts anderes wie Führer. Führer kennen wir eigentlich auch noch. Ich glaube, im Deutschen ist mir zumindest ein Zusammenhang bekannt, wo das Wort Führer benutzt werden darf. Das ist der Bergführer. Gell, den bucht man sich, so einen Bergführer. Den braucht man nämlich dann, wenn es gefährlich wird. Den braucht man, wenn man sich nicht auskennt, wenn man unsicher ist. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Verkehrtes. Ich habe einen so noch nie gebraucht, ist auch nicht mein Metier, in dem ich mich gewöhnlich bewege. Unser Sohn hat sowas schon gemacht und ich kenne andere, die das gerne machen. Von daher kann es durchaus sein, dass meine Kenntnisse unvollkommen sind. Aber ich weiß und kann mir vorstellen, so einen Bergführer brauche ich, wenn ich in Umstände komme, wo ich nicht weiß, wie ich reagieren sollte oder der Umstände früher erkennen kann, wie ich. Vielleicht einen Wetterumschwung, wenn er sieht, da braut sich was zusammen, sagt, das wird jetzt zu gefährlich, wir gehen lieber einen anderen Weg. Mir würde es wahrscheinlich so gehen, ich würde warten, bis der Schnee fällt und dann sehe ich nicht mehr, wo ich lang gehen muss. Wäre ein bisschen schwierig, könnte gefährlich werden. Der die Zeichen deuten kann und der dafür sorgt, dass ich in schwierigen Situationen auch sicher ankomme. Und eigentlich gilt es ja grundsätzlich, dass man klug ist, wenn man sich solche Leute als Berater sucht, die sich auskennen, auf die man sich verlassen kann und die einen auch auf schweren Wegen sicher ans Ziel bringen. Und in dem Sinn, denke ich, brauchen wir wirklich so einen guten Führer, ganz dringend auch für unsere Zeit heute, der uns durch dieses Leben, durch schwere Zeiten bringt. Ein Bergführer ist also sozusagen auch in gewissem Sinn so eine Quelle der Weisheiten, zumindest für alles, was die Berge angeht. Und von dem wir gerade gesungen haben, mir ist wohl in dem Herrn, ist einer, an den wir uns auch wenden können, der weiß, wie wir durch Zeiten hindurchkommen, ist eigentlich die Quelle der Weisheit überhaupt, wenn man nach Weisheit suchen will. Paulus hat es in den Kolosser so schön formuliert, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit. Alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis. Können wir eine tolle Predigt auch drüber machen. Allein, es liegt verborgen, ne? Muss man erstmal ein bisschen graben. Aber dahinter steckt dieses simple Wissen, wer Jesus hat, der hat eine Quelle der Weisheit gefunden. Der weiß, ich habe dort einen Meister, einen Herrn, an den ich mich wenden kann. Ich habe dort einen, der einfach alles weiß, den nichts überrascht. Und vor allem habe ich einen, dem ich bedingungslos vertrauen kann. Und wenn man sich jetzt vielleicht dem Wort Führer in dem Zusammenhang stört, es gibt in der Bibel noch ein sehr schönes anderes Wort dafür, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Diese Quelle der Weisheit möchten wir heute anzapfen, denn Jesus überrascht auch nichts von dem, was uns vielleicht überraschen kann. Das haben seine Nachfolger vor uns erlebt, das haben die Jünger damals erlebt und ich bin mir sicher, auch die Generationen nach uns werden das noch erleben. Und dazu lese ich jetzt aus Lukas 21 die Verse 5 bis 15. Jesus ist dort mit seinen Jüngern unterwegs und einige unterhielten sich über den Tempel. Sie bewunderten die herrlichen Steine, mit denen er gebaut und die Weihgaben, mit denen er geschmückt war. Da sagte Jesus, es kommt eine Zeit, da wird von dem, was hier steht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Sie fragten Jesus, Meister, wann wird das denn geschehen und an welchem Zeichen werden wir erkennen können, dass es soweit ist? Gebt Acht, lasst euch nicht irreführen, antwortete Jesus, denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden von sich sagen, ich bin es und werden verkünden, die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Erschreckt auch nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, diese Dinge müssen geschehen, bevor das Ende kommt. Aber es kommt noch nicht sofort danach. Weiter sagt er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben, und ein Reich gegen das andere. Es wird schwere Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Aber noch bevor es zu dem allen kommt, wird man mit Gewalt gegen euch vorgehen und wird euch verfolgen. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und wird euch ins Gefängnis werfen. Man wird euch vor König und Machthaber führen. Das alles wird man euch um meines Namens willen antun. Und es wird für euch eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Meint nicht, ihr müsstet euch im Voraus zurechtlegen, wie ihr euch verteidigen sollt. Denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben, und werde euch eine Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Soweit der Text. Ich möchte nochmal beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken für dein gutes Wort, das du uns gibst und dass du zu uns reden möchtest. Danke, dass ein Wort voller Weisheit ist. Weisheit, die manchmal verborgen ist, wo wir graben dürfen, graben sollen, aber wo dein Geist sie uns auch zeigen und deutlich machen möchte. Und so bitte ich dich, dass du durch diesen Geist auch heute zu uns redest und ihm das mitgibst, was du ihm für sein Leben, für seine Fragen, für seine Weisheit, die er gerne möchte, bereit hast. Danke, dass du es tun wirst. Amen. Man könnte jetzt über diesen Bibeltext natürlich viele Predigten halten. Ich möchte diesen Schwerpunkt legen, wo ich am Anfang vom Bergführer gekommen bin, zu sagen, wir erfahren aus diesen Zeilen etliche Dinge, dass Jesus weiß, was passiert und dass er so ein paar Hinweise gibt, wie wir dort durchkommen. Beim Lesen dieser Sätze und dann auch mit dem Wissen, wie sehr sich unsere Welt in den letzten 2000 Jahren verändert hat, was alles anders ist, wie es damals bei den Jüngern war, dann fällt einem doch auf, wenn man das so liest, hey, da spricht einer, der könnte auch heute gelebt haben, oder? Das ist doch nicht von gestern. Das ist doch hochaktuell. Und so steigen wir ein. Ich habe drei Gedanken. Nichts ist so, wie es scheint. Der zweite, achte auf die Zeichen der Zeit. Und das dritte, warte auf Gottes Weisheit. So drei Weisheiten hier aus dem Text. Die erste, nichts ist so, wie es scheint. Jetzt habe ich falsch gedrückt. Nochmal die ersten Verse. Einige unterhielten sich über den Tempel. Sie bewunderten die herrlichen Steine, mit denen er gebaut, und die Weihgaben, mit denen er geschmückt war. Da sagte Jesus, es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Nichts ist so, wie es aussieht, macht Jesus hier seinen Leuten deutlich. Also auch hier seine Jünger, die Frommen, die Nachfolger Jesu, lassen sich offensichtlich von einer Fassade blenden. Mir fiel dazu etwas ein, wo ich auch einmal merkte, wie leicht man sich blenden lassen kann. Das habe ich schon wieder falsch gedrückt. Ich mache irgendwie falsch um die falsche Seite, gell? Irgendwann gibt es auch nochmal. Da ist es. Ich glaube, ich hoffe, ihr könnt das Bild sehen an der Übertragung, wenn ihr die Folien euch runtergeladen habt. Dort ist es auch drin. Es ist ein Bild, das hat mich gerade, ich habe von erzählt, nach dieser Italienreise, die ich gemacht habe, durch die Toskana, wo unglaublich viele tolle Bauten, Kirchen gesehen haben, prunkvoll mit Marmor und allem, dachte ich, wow. Und sowas steht hier auch mitten in Dresden, ist ein Bild aus der Semperoper in Dresden. Und da haben wir eine Führung durch die Semperoper gemacht und dann sagte uns die Führerin, hatte die Führung gemacht, sagte, ja, das ist alles kein Marmor, das ist nur gemalt. Weil in der DDR gab es kein Geld für Marmor. Und die Künstler waren so pfiffig, die haben das täuschend echt hingekriegt. Also wenn man es anfasst, merkt man es dann schon, sollte man glaube ich auch nicht anfassen. Aber täuschend echt, aber nicht das, was es aussieht. Nicht nach dem, wie es aussieht. Eine totale Illusion, eine wunderbare Illusion. Für mich so ein Bild geworden, was die Jünger hier erleben. Sie gucken auf Jerusalem, sie sehen den Tempel und sagen, wow, was für ein tolles Gotteshaus. Und voller Leben, da blüht, da ist doch alles in Ordnung. Perfekte Gottesdienste, wunderschön geschmückt. Ist doch alles ein Ausdruck für Beständigkeit, für Sicherheit. Es läuft. Und Jesus sagt, Leute, ich sehe das anders. Das ist eure menschliche Wahrnehmung. Und dann gibt er seine Weisheit weiter, weil er hinter den schönen Schein blickt und sagt, Leute, das Ende ist nahe. Nichts, von dem ihr seht, bleibt, wie es war. Diese Grundfesten auch des frommen Alltags, der Tempel war ja der Ort der Begegnung, es war ja das Zentrum des jüdischen Glaubens. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Alles wird zusammenbrechen und bis heute finden an diesem Ort keine Gottesdienste mehr statt. Das ist der Ort, wo die Klagemauer steht. Bis heute Ist es so? Alles, worauf Menschen stolz sind, sagt Jesus, wird sich plötzlich in nichts auflösen. Und ich frage mich, erleben wir nicht teilweise etwas Ähnliches gerade in unserer Zeit? Ich beobachte Politiker, deren Unsicherheit und Angst heillose Panik schüren kann. Ich erlebe, wie nichts mehr ist, wie es war. Wer hätte sich vor 12 Monaten vorstellen können, dass wir heute hier so sitzen oder gar nicht hier sitzen dürfen? Dass wir auf dem Sofa chillen sollen, um das Land zu retten? Wenn der einer gesagt hätte, wäre der Klapse gewesen, oder? Nichts ist mehr, wie es war. Dummerweise gehen auch dabei viele Arbeitsplätze flöten bei dem Lebensstil, den wir uns gerade leisten. Man darf sich nicht zu nahe kommen, wer hätte sich das vorstellen können? Und das, wo wir Menschen doch soziale Wesen sind, wir kriegen das seit Monaten verboten. Und dann las ich jetzt gestern eine Schlagzeile, auch die Deutschen kommen ganz gut damit zurecht. Entschuldigung, meine Wahrnehmung ist eine andere. Und aus vielen, aus seelsorgerlichen Gesprächen höre ich was anderes. Ich erschrecke an manchen Stellen und habe lauter Fragezeichen, wenn ich erlebe, wie Medien und Politik plötzlich Panik verbreiten, ungefilter Zahlen ins Volk werfen. Ich erlebe, dass Menschen erbärmlich leiden, oft schlimmer an den Maßnahmen als unter der Krankheit selber, die wirklich schwer ist. Wenn man es richtig heftig hat, Vorsicht ist sicher geboten. Und doch frage ich mich an manchen Stellen, was ist wahr, was ist Schein? Ich habe mich gefragt schon vor Monaten, warum es plötzlich nur noch eine einzige Meinung in Politik und Medien geben darf. Und jeder, der das, was gerade läuft, ein bisschen hinterfragt, Argumente dagegen bringt, wird in eine rechtsradikale Ecke gestellt, wird verleumdet, ausgegrenzt, abgeschaltet. Ich frage mich, was stimmt da nicht? Was ist die Wahrheit? Wo ist wirklich die Wahrheit? Ich blicke sie nicht durch, ich finde sie oft nicht. Ein Beispiel, was mir in der letzten Woche besonders zu schaffen machte, die ARD hat zum Beispiel berichtet, letztes Jahr sind so viele Menschen gestorben wie noch nie, ganz schlimm. Das Robert-Koch-Institut, auf dem diese Zahlen beruhen, hat von einer leichten Übersterblichkeit gesprochen. Und wenn man sich die Zahlen, sind alle im Internet frei verfügbar, also kann jeder nachgucken, nachsieht, sagt man, ja, im letzten Jahr sind die meisten Menschen überhaupt gestorben. Ist richtig. Aber es ist nicht ganz so, wie es aussieht, weil es gab noch nie so viele Menschen in Deutschland wie jetzt. Und dann gab es einen Pfiffikus, der hat nach 10 Altersklassen das mal durchgerechnet, über die letzten 10 Jahre, die Zahlen sind im Internet verfügbar, und komplett zum Ergebnis, im letzten Jahr ist das Jahr, wo die zweitwenigsten Menschen in den letzten 10 Jahren gestorben sind, prozentual auf den Anteil der Bevölkerung. Und in keiner einzigen Altersklasse gab es die meisten Toten im letzten Jahr. Was ist Wahrheit? Merkt ihr, was ist wahr, was ist Schein? Ich frage mich, was soll das? Oder die Masken, was wir jetzt erleben, das ist das Gleiche. Monatelang kriegen wir gesagt, die Maske schützt, das ist das Beste, es reicht. Und plötzlich über Nacht sind es noch die anderen. Überall ist Wahrheit dran. Ich kann die Wahrheit nicht beurteilen, ich stelle nur fest. Und stelle fest, Jesus, ich weiß oft gar nicht, was die Wahrheit ist. Ich merke nur, egal, wo immer ich auch anfange hinzusehen, nichts ist mehr so, wie es war. Und das macht unsicher. Das macht unsicher. Und ich merke, und wir merken es, glaube ich, miteinander, kein Mensch hat das Leben im Griff. Unser Gesundheitssystem kann viel. Unsere Wissenschaftler haben geniale Erfolge verzeichnet. Und ich bin davon überzeugt, dass wir nicht so schlimm getroffen sind wie manche anderen Länder, dass es damit auch zu tun hat. Aber unterm Strich müssen wir feststellen, wir haben die Welt nicht im Griff. Und wir sind auf Hilfe von außen angewiesen. Letzte Woche habe ich den einen Philosophen erwähnt, der das von den Kirchen fordert und sagt, die Kirchen werden da schuldig, wenn sie das nicht machen, wenn sie Jesus, wenn sie Gott nicht ins Gespräch bringen. Vielleicht erleben wir auch gerade eine riesige Enttäuschung, weil wir uns einer großen Utopie hingegeben haben. Dem Trugbild von einer heilen Welt, der Illusion, wir schaffen das, alles wird hier gut. Und deswegen ist das Geschrei groß, ihr erschreckt manchmal, wie viele ihr Heil in den anderen suchen. Wenn ich lese Vorwürfe an die Regierung, ihr müsst meine Familie besser schützen. Ihr müsst das noch enger machen, damit ich heil durchkomme. Die Sehnsucht nach einem, der mein Heil schafft, der ist unglaublich groß. Und wir merken, es kann keiner. Und auch die Experten rätseln und kommen nicht weiter. Aber wer zapft die Quelle der Weisheit an? Wir haben den Zugang zu dieser Quelle der Weisheit. Mir ist wohl in dem Herrn. Wisst ihr, das ist etwas, was ich in den letzten Wochen, Monaten ganz stark erlebe. Ich habe einen Herrn, auf den ich mich verlassen kann. dessen Weisheit ich anzapfen kann. Nicht in der Form, dass ich jetzt alle Antworten habe. Nee. Aber das können wir machen. Wir können beten. Wir können mit ihm reden. Wir dürfen den Schöpfer der Welt anrufen. Und wisst ihr, ein Bergführer hat man ja auch nicht dazu da, dass man nicht mehr durch den Berg geht, sondern dass einen durch diesen Berg führt. Und so dürfen wir bitten, bringe du mich da durch, führe du mich da durch. Wir dürfen bitten, gib den Verantwortlichen Weisheit und Klugheit, nimm Irrtum weg, schaffe Hilfe und er kann auch die Krankheit besiegen. Wenn wir das tun, dann zapfen wir die himmlische Weisheit an. Dann bitten wir den Herrn der Welt um sein Eingreifen, wann auch immer er das tun wird. Er weiß, wie es wirklich ist, auch wenn wir es nicht wissen. Das Zweite, Weisheit, achte auf die Zeichen der Zeit. Ich habe es eben eigentlich schon ein bisschen angesprochen. Ich lese den Text nochmal. Gebt Acht, lasst euch nicht irreführen, antwortete Jesus. Lasst euch nicht irreführen. Viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden von sich sagen, ich bin es, und werden verkünden, die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Erschreckt auch nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Diese Dinge müssen geschehen, bevor das Ende kommt. Aber es kommt noch nicht sofort danach. Weiter sagt er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird schwere Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Auch hier spricht Jesus hochaktuelle Zeichen an, wenn er sagt, lasst euch nicht verführen, lasst euch nicht A für B verkaufen. Das neue Stichwort der letzten Jahre ist Fake News. Leute, lasst euch keine Fake News erzählen. Fake News sind ja nichts anderes als Lügen, unechte Nachrichten. Und wenn in den letzten Monaten mal so aufmerksam das verfolgt hat, ich habe in den letzten Wochen ein paar interessante Zusammenstellungen gesehen, wo Leute sagten, hey, das ist die Wahrheit und das ist nicht die Wahrheit. Und dann ist plötzlich ganz anders gekommen, habe ich gedacht, so manches, was damals Fake News war, ist Wahrheit. Und manches, was tatsächlich Fake News war, hat sich auch nicht als Wahrheit herausgestellt und umgekehrt. Wem soll ich glauben? Auf welchen Zug springe ich auf? Welche Wahrheit stellt sich als Lüge heraus? Welches ist die Wahrheit wirklich? Ich habe es eben ja ausgeführt, wir können die Wahrheit oft nicht erkennen. Und Jesus warnt davor, sagt, lasst euch nicht verführen. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn wir dem weitergehen wollten, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann ist es jetzt nicht etwas, wo ich jetzt sagen kann, so und so ist das. Aber ich denke, was Jesus damit in der Kurzform für uns mal sagen möchte, wenn ihr mit mir lebt, bringe ich euch auf den richtigen Weg, gebe euch die richtige Sicht. Aber neben dem, was ich erwähnte, was Jesus dann hier ausspricht, ist eine Verführung, die noch über das hinausgeht. Noch schlimmer ist es, wenn wir uns in die Irre führen lassen, ob Jesus wiederkommt oder wiederkommen ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt. Es war bei mir damals das erste Mal, wo ich es bewusst erlebt habe, auf der Bank noch, wo ich auf der Bank gearbeitet habe. Da kam so ein Kollege, der gemerkt hat, ich bete immer vorm Essen, sagte, ah, Sie sind doch auch so religiös, so ein bisschen heimlich, ne, so nebenbei. Und schickt mir so ein Buch, und da ist ein Buch, da steht drin, dass Jesus schon wiedergekommen ist und der Frau erschien und die hat lauter gute Sachen gesagt. Aha. War eine schöne Sektengeschichte. Ich habe inzwischen Ähnliches manchmal schon erlebt, auch übrigens in Bibelstunden oder so, wo Leute sagten, ja, da ist schon viel weitergegangen und da habe ich was gehört. Nicht hier, also war woanders. Es ist tatsächlich so, dass Menschen plötzlich unsicher werden. Dabei gilt nämlich auch heute noch, dass man Fake News ja gar nicht so einfach entlarven kann, oft. Nur bei Jesus, muss ich sagen, bin ich mir ziemlich sicher. Und da können wir uns ziemlich sicher sein, weil Jesus mal eine ganz klare Ansage gemacht hat. Wisst ihr, welche ich meine? Es gibt ein nicht übersehbares Zeichen, wenn er wiederkommt. Jesus hat gesagt, wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Habt ihr schon mal einen Blitz übersehen? Meistens nicht. Man kann ihn übersehen, ich weiß. Aber ein Blitz fällt auf. Und ein Blitz von Osten nach Westen, der ist nicht zu übersehen. Für mich eine ganz einfache Aussage. Wenn ich nicht mitbekomme, dass Jesus gekommen ist, kann er nicht gekommen sein. Ist natürlich ein bisschen groß, kotzig an, oder? Ja, aber Jesus sagt das. Ihr werdet es sehen. Von Osten nach Westen. Es kann nicht übersehen werden. Und bis zu jedem Tag, sagt Jesus aber auch, und warnt uns davor, wird es immer Gerüchte geben, er sei schon da, oder was manche auch sagen, das tausendjährige Reich ist schon angebrochen, sah halt ein bisschen anders aus, wie es in der Bibel beschrieben ist, und so weiter. Es gibt vieles, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Jesus sagt, glaubt das nicht. Fallt nicht auf solche Fake News rein. Er nennt Fake News als ein Zeichen dieser Zeit, durch die wir durch müssen. Das Zweite, was er nennt, ist die Angst. Angst ist auch ein Zeichen der Endzeit. Angst bestimmt doch seit Jahrzehnten unser Denken, und ich behaupte auch mal unsere Politik. Ich habe einen Vortrag von einem Professor an der Uni gehört, der mal aufzeigt und sagt, dass die letzten Jahrzehnte unsere Politik von Angst geprägt war. Wir hatten Angst vor dem Klima, hatten Angst vor den Ausländern und so. Aber ich habe eine kleine Aufzählung, die ist ein bisschen humorvoll formuliert, da sie so formuliert, was wir alles in den letzten Jahren retten wollten, aber dahinter steht ja die Angst. Da hieß es schon Jahr alt, seit mehr als 50 Jahren retten wir Deutsche alle, was uns in die Quere kommt. Zur Erinnerung, 1980 rettet die Bäume, 1990 rettet den Regenwald, 2000 rettet die Eisbären, 2008 rettet die Banken, 2010 rettet den Euro, 2013 rettet Griechenland, 2015 rettet die Flüchtlinge, 2017 rettet den Brexit, haben wir nicht geschafft, 2019 rettet das Klima, hiermit rufe ich für das Jahr 2020 das Rettungsmotto aus, rette sich wer kann. Ist sehr humorvoll formuliert, aber dahinter steckt auch die Angst, vor was wir alles Angst haben, welche Angst uns treibt. Und diese Angst hat ja Folgen. Diese Angst bestimmt, was wir tun. Diese Angst bestimmt politische Entscheidungen. Angst regiert uns. Und ich fragte mich, wie wollen und können wir überhaupt noch auf etwas reagieren? Die Maßnahmen, die wir alle ergriffen haben, wenn die Dinge sich noch mehr steigern, von denen Jesus hier gesprochen hat. Wenn das eintritt, was Jesus hier sagt, zum Beispiel ein Krieg in Europa. Ich kenne das nicht und ich glaube, die meisten von uns kennen das auch nicht. Meine Elterngeneration hat es noch ein bisschen mitbekommen, die Großeltern haben es noch richtig mitbekommen, die wissen, was das heißt. Ich kenne es hier nur aus Bildern, aus Nachrichten. Aber ich möchte mir nicht ausmalen, was in Berlin los wäre, wenn jetzt sowas auch noch käme. Was wollen wir noch machen? Wir sind so an den Grenzen, so lahmgelegt. Und es wird auch noch mehr kommen, auch Seuchen werden noch kommen, auch richtige Seuchen oder stärkere Seuchen, wo dann wirklich die Menschen wie die Fliegen sterben werden, wo Corona ein Witz dagegen ist. So verstehe ich das zumindest, was Jesus hier sagt. Nur wenn ich das so sage und wenn wir das so über nachdenken, müssen wir auch ehrlich feststellen, das gibt es doch schon längst. Die Seuchen, die Kriege, den Terror. Nur bei uns gab es das in den letzten Jahrzehnten nicht so stark. Aber in der Welt hat sich das längst alles breit gemacht. Und seit jenem Terroranschlag durch die Flugzeuge in New York auf die Hochhäuser haben wir doch erlebt, dass das Böse tatsächlich eine neue Dimension erreicht hat. Es ist doch längst in der Welt da, aber meistens weit weg. Mit anderen Worten, wir leben doch längst in dieser Zeit, von der Jesus hier spricht. Von der er sagte, bei Markus hat es so aufgeschrieben, es muss so geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Das muss so geschehen. Jesus weiß um die Schwierigkeiten unseres Alltags. Bald mal das Bild vom Bergführer im Kopf. Er sagt, das ist der Weg, aber ich kenne den Weg durch. Und das Ende wird nämlich keine Katastrophe sein. Das Ende wird auch nicht der Untergang der Welt sein. Das Ende wird Jesu kommen sein. Jesus sagt uns, was er tun wird. Er sagt uns, was vorher passiert. Und Jesus kennt sich aus. Darum, wer ihm vertraut, kann die Angst loslassen. Kann sagen, vielleicht beim Berg, huch, das sieht aber gefährlich aus, aber der da vorne weiß ja, was, wie ich da durchkomme. Und dann kann ich es genießen. Okay, ich möchte jetzt Corona nicht genießen, möchte das andere auch nicht genießen. Ihr versteht das Bild dahinter. Das dritte Zeichen, was Jesus nennt, sind Naturkatastrophen. Was für eine Panik herrscht in den letzten Jahren. Corona, Klimakatastrophe stecken wir auch noch drin. Und obwohl sich Experten darüber so streiten, ob wir das Menschen, das Klima zum Beispiel wirklich so massiv beeinflussen können oder nicht, macht es sich Katastrophenstimmung breit und sie ploppt auch jetzt an vielen Stellen schon wieder auf. Wir sind noch lange nicht durch. Und obwohl man weiß, dass es weitaus größere klimatische Veränderungen schon gab in der Erdgeschichte, wollen wir das Klima rumreißen. Es hat ja auch eine Berechtigung. Natürlich ist unsere Aufgabe, die Schöpfung im Auftrag unseres Schöpfers bestmöglich zu behandeln. Und wenn wir die Meere verseuchen, was wir alles anstellen, das ist nicht in Ordnung. Dagegen muss man auch was tun. Denn Missbrauch ist für alle schädlich. Unterm Strich aber bin ich davon überzeugt, dass wir das Klima so wenig aufhalten können, wie Erdbeben oder Seuchen, die Vulkanausbrüche verhindern. Baumsterben haben auch nur einen geringen Einfluss, haben wir festgestellt, die fahren plötzlich von alleine weg. Oder Hurrikans, Tsunamis können wir auch nicht aufhalten. Es gibt Dinge, die können wir nicht aufhalten, sagt Jesus. Und so gibt es zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite sollen wir unser Bestes im Umgang mit dieser Welt tun, verantwortlich leben, nicht ausbeuten, nicht kaputt machen, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Auf der anderen Seite müssen wir auch wissen, wir können vieles einfach nicht beherrschen und werden es nicht beherrschen und werden es auch schon gar nicht beenden können. Und nichts anderes sagt Jesus hier. Er sagt ja nicht, wir sollen jetzt wie Trunkenbolde durchs Leben gehen, alles kaputt machen, er wird es neu machen. Nein, das passt nicht zur Nachfolge. Aber er sagt auch, macht euch keine Panik, keine Angst. Er sagt sogar, das muss so kommen, es wird so kommen. Das vierte, was Jesus nennt, ist die Verfolgung. Also Gewalt gegen die, die zu Jesus gehören. Und Jesus sagt, das ist ein ganz klares Zeichen der Zeit. Und ich glaube, auch da sind wir in den letzten ungefähr 80 Jahren, zumindest in Westdeutschland, kräftig verwöhnt worden. In Ostdeutschland war es 40 Jahre lang noch anders. Wir sind auch verwöhnt worden, es gab viel Einfluss der Kirchen. Und im Grundgesetz haben wir viele biblische Werte, die uns auch heute zum Beispiel noch ermöglichen, dass wir Gottesdienste feiern können. Der besondere Status von Religion ist der Einfluss von Christen aufs Grundgesetz. Und viele andere gute Werte übrigens auch. Und das ist uns zum Segen geworden. Aber je mehr Kirchen Politik machten und das Evangelium ausdünnten, umso mehr schwand auf der anderen Seite auch der Einfluss. Und heute beginnen wir wieder darum zu kämpfen, dass Gottes Werte überhaupt noch Beachtung finden. Und wenn Gott keine neue Erweckung schenkt, wird es dazu führen, dass auch wir immer weniger Freiraum haben werden, unseren Glauben zu leben. An vielen Stellen merken wir, wie der Wind sich dreht. Manche denken dann, die Endzeit ist ja noch weit weg. Ich bin dankbar, dass wir auch recht regelmäßig hier Open Doors da haben und Open Doors hören. Die führen uns nämlich vor Augen, dass den meisten Christen dieser Welt es anders geht als uns. Dass für die Verfolgung nicht weit weg ist, nicht ein Objekt, für das ich mal spende, sondern wo das ihr Alltag ist. Wir leben in einer Ausnahmesituation, denn den meisten Christen weltweit geht es anders und sie zahlen einen unglaublich hohen Preis für ihren Glauben. Und auch Jesus sagt, auch das gehört dazu. Und auch das dürfen wir hören, dass wir dann nicht uns wundern und sagen, was läuft jetzt hier schief, sondern dass wir dann auch auf Jesus sehen. Auch dann, ich glaube, dann liebt man auch in einer ganz neuen Dimension von dem letzten Lied, mir ist wohl in dem Herrn, auch in solchen Zeiten. Wozu gibt Jesus diese Zeichen? Ich denke, diese Zeichen sollen Erkennungspunkte für uns sein, an denen wir uns orientieren können. Man musste daran denken, wie wir früher als Jugendliche einander den Weg beschrieben haben. Da lang die Zeit vor Navis und Handys, wo man gucken konnte, da musste man sich so noch orientieren. Und dann waren die Beschreibungen meistens so, also an der Pizzeria rechts rum, an der Eisdiele links, am Kino vorbei, die nächste rechts, so ähnlich. So waren so markante Merkmale, die jeder wusste, das ist da und daran kann ich mich orientieren. Die sind uns damals einfach aufgefallen. Jesus nennt hier auch so eindeutige Erkennungszeichen für das Leben. Das kommt für den Alltag, der kommt für unsere Zukunft oder Gegenwart. Und eins ist ihm dabei, glaube ich, ganz wichtig, wenn er solche Zeichen nennt. Man nennt solche Erkennungszeichen ja nicht, um einen Angst zu machen, sondern um einem zu zeigen, wie man durchkommt. Manchmal weiß man, da ist eine Ampel oder wenn wir heute Wege beschreiben, sagen wir vielleicht auch manchmal, da musst du aufpassen, da steht ein Blitzer. Machen wir es, um eine Angst vor einem Blitzer zu machen, um zu sagen, pass auf, dass dir nichts passiert. Also Jesus möchte uns auch keine Angst machen. Er sagt, das ist so, so kommt ihr durch. Und wenn ich Schmerzen habe, dann habe ich Angst, oft solange ich nicht weiß, woher sie kommen. Erst wenn die Diagnose gestellt wird, weiß ich, was auf mich zukommt. Es ist einfacher, damit umzugehen. Die Unsicherheit ist ja manchmal das Größte. Ich weiß, manche sind im letzten Jahr an der Hüfte operiert worden. Da kriegt man auch gesagt, kommt eine Operation, die und die Konsequenzen hat das, so und so lange Reha. Und dann dauert es noch einige Wochen, bis man dann mehr oder weniger Schmerzen hat. Man weiß, diese Schmerzen kommen, die sind so oder so da. Aber wenn ich weiß, mir sagt einer, so ist das, so geht das und danach geht es so weiter, kann ich anders damit umgehen, kann ich das viel besser aushalten. Und wenn der Medizin ein Restrisiko bleibt, ob es wirklich gut geht, haben wir bei Jesus die Garantie, es geht gut. Ich bringe euch dadurch. Denn er weiß genau, was kommt und darum nennt er uns diese Zeichen. Und allein, dass er diese Zeichen vor über 2000 Jahren genannt hat, ist für mich ein ganz starke Ermutigung, weil ich weiß, ey, Jesus wusste wirklich, was passiert. Das hat nicht irgendeiner in einem frommen Wahn oder Drogen aufgeschrieben. Nein, Jesus wusste genau, was kommt. Und darum kann ich auch verstehen, wenn es an manchen Stellen der Bibel heißt, wenn wir diese Zeichen sehen, sollen wir uns freuen. Bei Bei Matthäus heißt es, dann erhebt eure Häupter. Seid stolz darauf, weil ihr merkt, Gott hat es in der Hand. Es kommt dann noch eine andere Angst vielleicht dazu, die mir ganz oft begegnet in Gesprächen. Wenn ich denn verfolgt werde und unter Druck komme, was soll ich dann eigentlich sagen? Wenn diese Verfolgung mich elementar trifft, wie soll ich umgehen? Und das ist ja die dritte Weisheit, die Jesus uns hier mitgibt. Ich habe so überschrieben, warte auf Gottes Weisheit. Meint nicht, ihr müsst euch im Voraus zurechtlegen, wie ihr euch verteidigen sollt. Denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben. Und werde euch eine Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Wir dürfen auf Gottes Weisheit warten. Und hier passt jetzt übrigens, finde ich, viel besser das Bild vom Chillen. Auch mit Einschränkung. Aber ich kann entspannt darauf warten, dass in der Situation Jesus mir die richtigen Worte geben wird. Ich muss mich auf solche Momente nicht vorbereiten, sagt Jesus. Ich kenne das sicher auch. Da ist ein schwieriges Gespräch vom Chef. Oder ein Konfliktgespräch mit einer anderen Person zu führen. Und dann grübelt ihr und grübelt, wie soll ich das sagen? Ihr überlegt, wie begründe ich was? Legt euch Argumente zurück. Legt ab, was passiert, wenn ich das sage? Wie reagiert der, wenn ich das sage? Man macht sich bewusst, was war eigentlich? Womit kann ich argumentieren, wo nicht? Und das alles ist unglaublich zeit- und kräfteraubend. Das lähmt das ganze Leben. Wenn Jesus sagt, macht euch keine Gedanken, möchte uns auch hier vor dieser Lähmung befreien. Wenn er sagt, macht dir keinen Kopf darüber, spart dir diese Zeit. Es kommt gleich, er sagt nämlich, nutzt diese Zeit lieber, um Menschen das Evangelium zu bringen. Wenn es denn soweit ist, dann gebe ich dir, was du sagen sollst. Da passt jetzt das Bild vom Chillen auch nicht, weil Evangelium bringen gelingt nicht, wenn ich auf dem Sofa liege. Aber dieser Entspannungsmoment, an dem Punkt keine Angst mehr zu haben, das passt hier. Wer mit Jesus lebt, erlebt Jesus. Und wer mit Jesus lebt, in dem wohnt der Heilige Geist. In dem wohnt Gott selber. Dem ist Jesus gegenwärtig. Und in diesem Geist haben wir den Zugang zu der Quelle aller Weisheiten. Wenn grundsätzlich natürlich gilt, dass wir unsere geheiligte Vernunft einsetzen sollen, also Gott hat uns nicht umsonst den Verstand gegeben, den dürfen wir ruhig einsetzen. Und wenn der Heilige Geist in uns wohnt, wird der Verstand auch gute Sachen bei rausbringen. Aber für diesen Konfliktfall, wo wir Rechenschaft über unseren Glauben ablegen sollen, da sagt Jesus, ich gebe dir von meiner Weisheit so viel, dass sie dir nicht widersprechen können. Ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Aber ich glaube und ich vertraue darauf. In der Bibel finden wir mehrere Beispiele, wie das aussehen kann. Natürlich, wenn man solche Gespräche hat, dann heißt es auch, dass, wenn ich von Jesus erzähle, andere verbal dagegenhalten. Und es wird nicht alles hieb- und stichfest sein. Sachlichkeit bleibt dann auch meistens auch auf der Strecke. Aber trotzdem, so zwei Beispiele aus der Bibel, die ich ganz kurz nur erwähnen möchte. Das ist der Stephanus. Der hat eine Predigt gehalten, da konnten die nicht mehr dagegen argumentieren, sachlich argumentieren. Und Paulus. Paulus hat auch einmal eine knallharte Rede gehalten, aus seinem Glauben bekannt, beide mit einem sehr unterschiedlichen Ausgang. Bei Stephanus, ich möchte es jetzt mal sehr positiv sagen, ihr kennt das Spiel Monopoly, oder? Und wenn lauter schöne Hotels vor einem drohen, man dann die Karte kriegt, gehe direkt auf los, ziehe 4.000 Euro oder was weiß ich ein und ich überspringe das alles, bin am Ziel. Das ist für mich das, was Stephanus hier erlebt. Er wird zwar gesteinigt, er stirbt, aber er ist sofort beim Herrn Jesus in der Ewigkeit. Und er kriegt, wenn man das nachliest, er kriegt das gezeigt, im Moment, wo er stirbt, zieht er den Himmel offen. Er ist zu Hause. Kein schönes Ende, aber doch ein schönes Ende, oder? Aber er hat Zeugnisse gegeben von Jesus. Paulus hat es anders erlebt, er hatte die Römer im Rücken, die hatten ihn schon gefangen genommen. Und dann sieht er die ganzen Schriftgelehrten und Theologen und Israeliten vor sich und hat dann mal so richtig eins zum Sockel, knallt ihnen das Evangelium eindeutig, unmissverständlich um die Ohren. Die wollen ihn daraufhin lynchen, die Römer ziehen zurück, ey, unser Gefangener. Ja, auch nicht eine Traumsituation vielleicht jetzt so, aber Paulus nutzte das auch. Es waren Worte, die Gott ihnen gegeben hatte, die Menschen überführten. Jesus hat übrigens auch nicht gesagt, dass unser Ziel in dieser Welt ist das Überleben, aber dass nicht nur wir das Evangelium hören, auch die anderen. Und jetzt, und das kommt in diesem Zusammenhang auch durch, auch die brutalsten Machthaber. In all dem hat Jesus nämlich das auch vom Blick. es wird für euch eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Auch in schweren Zeiten soll es darum gehen, dass Menschen von Jesus hören. Auch in schweren Zeiten sollen Menschen Jesus kennenlernen. Wir haben vielleicht auch gerade schwerere Zeiten wie sonst. Hören die Menschen von uns von Jesus? Warum nicht? Es gibt eine ganz einfache Ausrede, wir dürfen ja nicht. Kontaktverbot. Aber die Menschen haben Angst in ihren Häusern, Angst um ihren Arbeitsplatz, Angst vor der Krankheit. Da ist eine Angst manchmal, gerade wenn man nicht viel rauskommt, wenn man keine Kontakte mehr hat. Das ist unglaublich. Macht die Zeit uns Angst, dass wir selber den Mund nicht aufkriegen? Sind wir zu sehr beschäftigt? Oder wissen wir selbst nicht mehr, was wir glauben sollen? Ich glaube, dass wir diese Menschen in den Blick kriegen sollten. Natürlich dürfen wir jetzt keine große Evangelisation machen, auch nicht von Tür zu Tür gehen. Aber wir können beten, Jesus, zeige du mir, wo kann ich etwas von dir sagen? Wo ist der, der vielleicht auf einen Anruf wartet, dem ich Mut machen kann? Das alles sagt uns Jesus, damit wir nicht überrascht werden, was kommt. Und er sagt uns auch, dass wir uns nicht von Fake News irritieren lassen, sein Zeitplan stimmt. Wir werden erleben, wie es kommt. Ich habe Matthäus gerade erwähnt, wie Matthäus sagt, freut euch sogar darüber, wenn ihr das erleben dürft. Vor allem sollen wir nicht vergessen, und das ist für mich die elementare Botschaft, gerade auch im Blick nochmal des Bergführers, Jesus weiß, was wir für solche Zeiten brauchen. Er kennt sich aus, er kennt den Weg dadurch. Und wir müssen nicht erst einen Bergführer buchen, wir müssen nicht erst einen buchen, sondern durch seinen Heiligen Geist hat er in uns alles das hineingegeben, was wir haben können, was wir anzapfen können. Der Heilige Geist ist Jesus in uns. Und das Wunderbare daran ist auch, dass Jesus sagt, nicht wir müssen es machen, sondern er wird es machen. Darum werden wir erleben, je schwerer die Zeit, desto eher wird uns bewusst sein und bewusst werden, dass wir in den Bergen unseres Lebens unterwegs sind. Ich glaube, vielleicht auch eine neue Erfahrung, dass eben nicht alles glatt läuft, dass wir auch Berge unseres Lebens haben, wo wir durch müssen. Und je schwerer die Wege werden, umso mehr werden wir aber auch erleben, wie Jesus uns durchführt. Wir werden es nicht nur theoretisch wissen, wir werden es erleben. Wie er führt, wie er trägt und wie er segnet. Denn in ihm haben wir das Heil, er ist unsere Rettung. Letzte Woche habe ich ein schönes Bildchen bekommen, das das so schön auf den Punkt, finde ich, irgendwie gebracht hat. Ich habe es heute mitgebracht. Der eine guckt in den Fernseher, wahrscheinlich guckt er gerade Nachrichten und stellt fest, wir sind verloren. Der andere guckt in die Bibel, wir sind gerettet. Wo gucke ich hin? Das Fernsehen, die Nachrichten, wenn ich in die Welt sehe, was sich hier abtut, kriege ich Angst. Wenn ich auf Jesus sehe und weiß, er kennt den Weg, erlebe ich, ich bin gerettet, der bringt mich durch. Wir haben einen Herrn, der immer noch größer ist. Er ist der, den Weg kennt, der uns durchs Leben führt. Und er sagt, keine Angst, ich weiß, wie es geht. Amen.